Ihr Lieben, im Sommer wird es 30 Jahre her sein, dass ich mit ein paar Pastoren unserer Kirche zu einer Studienreise nach England gefahren bin, Südengland. Und dann haben wir auch die Stadt Coventry besucht und dort gibt es eine Kathedrale. Die ist sehr ähnlich wie unsere Berliner Gedächtniskirche. Der Großteil der Kathedrale wurde zerstört erhalten, als ein Mahnmal für diese furchtbaren deutschen Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Und daneben wurde ein Teil neu aufgebaut. Und an der Eingangstür dieser neuen Kathedrale steht eine Einladung. Ich lese sie euch mal vor. Sie ist lang. Wir heißen besonders euch willkommen, ihr Singles, Verheirateten, Geschiedenen, Verwitweten, Heterosexuellen, Homosexuellen, Fragenden, Gutbetuchten und Verwahrlosten. Wir heißen besonders euch willkommen, ihr schreienden Babys und aufgeweckten Kleinkinder. Ihr seid willkommen, wenn ihr nur mal durchstöbern wollt, gerade aufgewacht oder frisch aus dem Gefängnis entlassen seid. Es ist uns egal, ob ihr noch überzeugtere Christen seid als der Erzbischof von Canterbury oder seit Weihnachten vor 10 Jahren nicht mehr in der Kirche wart. Wir heißen besonders euch willkommen, ihr über 60-Jährigen, die ihr immer noch nicht erwachsen seid. Und euch Teenager, die ihr viel zu schnell erwachsen werdet. Wir begrüßen Trimm-dich-Mütter und Fußballväter, brotlose Künstlerinnen und Öko-Freaks, Milchkaffeeschlürferinnen und Veganer, Junkfood-Esserinnen. Wir begrüßen euch, wenn ihr Probleme habt, deprimiert seid oder organisierte Religion nicht mögt. In Klammern, wir sind auch nicht so scharf darauf. Wir heißen euch willkommen, wenn ihr glaubt, die Erde sei eine Scheibe, wenn ihr viel zu viel arbeitet, nicht arbeitet, nicht richtig schreiben könnt oder wenn ihr hier seid, weil Oma zu Besuch ist und sie hierher mal vorbeischauen wollte. Wir heißen euch willkommen, die ihr tätowiert, gepierst, beides oder nichts von beiden seid. Wir heißen besonders diejenigen willkommen, die gerade ein Gebet gebrauchen können, denen Religion als Kind aufgezwungen wurde oder die sich in der Innenstadt verlaufen und hierher verirrt haben. Wir begrüßen Pilgerinnen, Touristen, Suchende, Zweifelnde und ganz besonders dich. Komm doch gern herein. Das ist dieser Einladungstext an dieser Kathedrale von Coventry. Und vielleicht habt ihr das ja gemerkt, die Ähnlichkeiten zu diesem Gleichnis, das Wynne uns gerade gelesen hat, die sind wahrscheinlich nicht zufällig. In diesem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, ging es darum, dass ein Hausherr ein großes Fest geben wollte und er hat alle seine Freunde eingeladen. Aber es kam keiner, weil sie alle viel wichtigere Dinge zu tun hatten, als der Einladung ihres Freundes zu folgen. Und daraufhin schickte dieser Hausherr seine Diener buchstäblich an die Hecken und Zäune. Und er gibt ihnen diesen Auftrag mit, ladet mit Nachdruck ein, wen ihr findet, damit mein Haus voll werde. Ihr Lieben, das ist Gottes Sehnsucht von Anfang an, damit mein Haus voll werde. Die Menschen sind unterschiedlich, aber Gott liebt ein volles Haus. Er hatte sich niemals damit abgefunden, dass wir Menschen, jetzt rede ich mal ganz allgemein, dass wir Menschen ihm den Rücken zugekehrt haben und ihn einen guten alten Mann sein ließen. Er hat nie aufgehört, um uns Menschen, seine Geschöpfe, die er total liebt, zu werben. Das ging so weit, das wissen wir als Christen, dass er Jesus seinen Sohn gesandt hat, aber nicht nur, dass Gott auf diese Erde kam und ein menschliches Leben lebte, er ging in den Tod hinein. Er hat vor dieser letzten Grenze, vor diesem letzten Endgültigen nicht Halt gemacht. Und all unser Versagen, unsere Schuld, unsere Mittelmäßigkeit auf sich genommen, damit der Weg zu Gott wieder frei ist. oder in diesem Bild, von diesem Gleichnis, damit das Haus Gottes wieder voll werden kann, weil die Tür zu Gott offen ist. Sperrangelweit offen für dich und für mich. Paulus schreibt in einem Brief an seinen Freund Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, so groß ist Gottes Herz. Er will, dass alle gerettet werden und sein Haus voll wird. Ihr Lieben, schrauben wir das für uns mal ein bisschen herunter. Uns hat Jesus als Gemeinde auf das Herz gelegt, Menschen zu suchen, willkommen zu heißen und für Jesus zu begeistern. Und wir fangen damit in unserem Umfeld an. Und sowas ist gut, hin und wieder mal zu sagen. Es ist auch gut, einen Gemeindetag miteinander zu haben, Prozesse einzuläuten und so weiter. Das ist alles toll. Wenn es aber nicht passiert, dass der Herr uns berühren kann, dass er unser Herz verändern darf, dann nutzt auch die beste Vision nichts. Damit das geschehen kann, damit es konkreter für uns wird, damit der Heilige Geist uns diese Schritte auch führen kann, die wir persönlich brauchen, starten wir jetzt eine neue Predigtreihe. Wen hat das Thema schon gesagt, dieser Predigtreihe? Willkommen im Vaterhaus. Und heute ganz einfach die Botschaft, Gott heißt dich willkommen. Dich, wie du jetzt gerade hier sitzt. Und es ist völlig egal, mit welchen Fragen du dich herumplärkst. Es ist völlig egal, was du gestern in den Sand gesetzt hast. Es ist völlig egal, was dir schon Wochen, Monate auf der Seele liegt. Es ist egal, ob dir die Dinge gut und schlecht von der Hand gehen. Es ist egal, ob du dich nah oder fern von Gott fühlst. Völlig wurscht. Gott heißt dich willkommen. Er hat seine Arme geöffnet für dich. Die Tür zu ihm steht offen. Und nicht nur die Tür zu so einem großen Raum, wo irgendwo Gott zu finden ist, die Tür zu seinem Herzen, um ihm ganz nah zu sein. Kaum ein anderer Text der Bibel bringt uns dieses Herz des Vaters so nah wie das Gleichnis vom wartenden Vater. Ich sage es vorab, das ist eine nicht in der Bibel zu findende Überschrift. Dort heißt es meist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, obwohl der Vater zwei Söhne hat, die verloren sind. Und das Entscheidende ist gar nicht, wie sehr diese Söhne verloren sind, sondern wie sehr dieser Vater wartet. Darum lese ich euch das Gleichnis vom wartenden Vater aus Lukas 15. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn der Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Das ist das Gleichnis vom wartenden Vater. Und es steht ja in einem Kapitel, in dem Jesus mehrere Gleichnisse erzählt, die dieses Herz Gottes so in einer Weise uns nahe bringen wie kaum andere Texte in der Bibel. Also, wer sagt, ich würde ja gerne mehr verstehen, wie Gott fühlt, wie Gott denkt, wie Gott ist in seinem Herzen. Lukas 15, dieses Kapitel. Lies das mal einen Monat lang, jeden Tag Lukas 15, und du wirst überrascht sein, was Gott für ein Herz hat und wie er dir begegnet. Ich möchte mit euch heute trotzdem es wagen, in diesen so bekannten Text noch ein bisschen hineinzusteigen. Manche von uns werden ihn wahrscheinlich schon gefühlt 70, 80 Mal in Predigten gehört haben, weiß ich nicht. Und vielleicht sagen die, ja, was kann denn jetzt noch Neues kommen? Kleine Randbemerkung: Es ist nicht entscheidend, dass was Neues kommt, sondern dass der Herr zu dir kommt. Du kannst auch bei der 70. und 80. Predigt dein Herz öffnen und er kommt und du sagst: Wow, das ist das erste Mal, dass ich das so höre und sehe für mich. Also diejenigen, die sagen, ich kenne das doch schon alles, lehnt euch entspannt zurück und öffnet euer Herz für Gott. Und alle anderen, seid neugierig, was kommt. Ich möchte dieses Gleichnis so ein bisschen aufdröseln und an dem Gleichnis erst entlang gehen, bevor ich dann noch ein paar Dinge am Schluss sagen möchte. Also, dieser Vater hat tatsächlich sein Erbe geteilt. Und für diesen jungen Sohn war das der Befreiungsschlag schlechthin. Endlich konnte er auf eigenen Füßen stehen. Endlich war er frei und nicht mehr gebunden an das Haus des Vaters. Endlich konnte er eigene Entscheidungen treffen und musste sich nicht vorher gegenlesen lassen. Und wenn wir uns diesen Vater angucken, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, der wirkt da so ein bisschen schwächlich, oder? Also da kommt der Sohn zu ihm und sagt ihm auf Deutsch: Vater, da du für mich schon längst gestorben bist unter uns, ich hätte jetzt gern mein Erbe. Das würden wir schon dreist finden, aber in der Kultur damals war das eine öffentliche Entehrung des Vaters, dem Vater zu signalisieren: Du bist tot für mich. Warum gibt der Vater dem Sohn das Geld? Versteht er nicht, welches Ausmaß diese Demütigung durch seinen Sohn hat? Fragen wir uns mal anders. Was hätte es denn gebracht, wenn der Vater mit der Faust auf den Tisch gehauen hätte und sagte: So, mein Sohn, jetzt reden wir mal Tacheles miteinander. Solange du deine dreckigen Füße unter meinen Tisch steckst, kriegst du keinen Cent und Heller von mir. Was hätte es gebracht, wenn der Vater dagegen aufbegehrt hätte? Wäre dann die Beziehung zwischen beiden geheilt und gefestigt worden? Wäre es das, was ihr Sohn gebraucht hätte, um ins Leben zu starten? Für Eltern ist das einer der herausforderndsten Punkte, wenn Kinder groß werden. Wir müssen sie ziehen lassen. Dieser Vater muss das auch. Gott lässt es auch. Weil die Liebe niemals zwingt. Immer dann, wenn du empfindest, da ist jetzt ein Druck auf mir, ich muss jetzt genügen, ich muss in eine Schablone gepresst werden, ist es alles andere, aber keine Liebe. Paulus schreibt, wo der Geist des Herrn ist, der Geist dieses Gottes, der von sich sagt, ich bin die Liebe, wo der Geist des Herrn ist, da ist Gebot. Nein, Freiheit. Da ist Freiheit. Und das heißt aber auch für den Vater, das heißt für Gott, das heißt für uns, die wir Eltern sind, dieses Loslassen, das Zulassen, in diesem Fall, dass der Sohn einen Weg geht, von dem der Vater schon wusste, ah, der führt geradewegs an die Mauer ran. Das kann nicht gut gehen. Ich kenne ihn doch, das kann nicht gut gehen. Ich muss es zulassen. Zulassen, dass er eigene Erfahrung macht. Erfahrungen, die schwierig sein werden. Und es heißt, zu warten, bis der Sohn freiwillig kommt. Hoffentlich. Es ist ja nicht sicher. Hoffentlich. Der Sohn, ihr habt es gehört in der Geschichte, der bringt sein ganzes Erbe durch. Und er, der nun seinen Traum leben wollte, stand bald vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Er, der endlich frei sein wollte, hängte sich an Menschen und wurde bitter enttäuscht. Er, der endlich sein eigener Herr sein wollte, landete bei den Schweinen. Und erst da, aber dann auch wirklich dort, ist er in sich gegangen, sein Herz taub und leer, aber ein kleiner Gedanke keimte so auf. Ich bin es nicht mehr wert, Sohn meines Vaters genannt zu werden, weil ich jetzt erst sehe, jetzt erst, dass ich seine Liebe völlig missachtet und von mir gestoßen habe. Jetzt erst spüre ich das selbst, was es heißt, entehrt zu sein. Jetzt, wo ich bei den Schweinen sitze, in Klammern als Jude bei den Schweinen zu sitzen. Jetzt erst sehe ich, was für, entschuldigt, ein Idiot ich war. Aber ganz pragmatisch gedacht, ich verhungere hier. Mein Vater könnte mich anstellen als Diener. Dann würde ich wenigstens was zu essen haben. Ihr Lieben, das ist wie so eine Ahnung im Herz des Sohnes, dass das Herz des Vaters größer ist als seines. Nur eine Ahnung. Ein Empfinden. Vielleicht geht es uns manchmal genauso, dass wir mit Gott unsere Schwierigkeiten haben, dass unser Leben auf und ab gegangen ist, dass wir vielleicht gerade an so einem Tiefpunkt angelangt sind. Aber vielleicht ist da diese Ahnung, sollte ich ihm noch eine Chance geben? Ist sein Herz vielleicht doch größer, als wie ich dachte? Und ihr Sohn, er macht sich auf den Weg, gezeichnet vom Leben, leer und zerbrochen. Und dann kommt, ihr Lieben, der Vers, der mich jedes Mal am tiefsten berührt. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen mit ihm. Da schleicht dieser Sohn irgendwie so durch sein Leben, durch die Gegend. Ich weiß nicht, wie weit er entfernt war, aber am Horizont vielleicht, fast schon auf dem höchsten Hügel, da entdeckt der Vater diesen Schleichenden. Der ist so ganz anders angeschlichen gekommen, als wie er gegangen ist. Und er erkennt seinen Sohn. Und er rennt hin, weil er Erbarmen hatte. Das ist überhaupt eines der schönsten Worte der Bibel. Dieses Erbarmen im Deutschen kann man so schlecht machen. Wenn es einem so sehr an das Herz geht, dass ich nicht anders kann, als loszulaufen, etwas zu tun, für jemanden etwas beizustehen. Wenn mir eine Not, die ich sehe, so nahe geht, als wäre es meine eigene Not und ich unbedingt etwas tun muss, damit diese Not gelindert wird. Das ist Erbarmen. Es geht mir an die Nieren, es geht mir auf den Magen, es geht mir ans Herz. Und dieser alte Mann, der vielleicht Jahre gewartet hat, rennt los. Stellt euch mal einen 75-Jährigen vor, der über die judäischen Berge rennt. Nicht so mit schönen Trekkingschuhen, wie wir es heute haben. Der notdürftig sein Kleid hochbindet. Das sieht, entschuldigt, lächerlich aus, so ein alter Mann, der da rennt. Aber es war dem Vater egal. Es war ihm egal, wie er aussieht. Es war ihm egal, was die anderen denken mochten. Er wollte zu seinem Sohn ihn wieder in die Arme schließen, weil er wieder kommt, jetzt freiwillig, zurück zum Vaterhaus. Und der Sohn hat wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass der Vater ihm entgegenkommt. Plötzlich wird er umarmt. Mein Vater ist da. Vater, ich bin nicht wert. Ich bin es gar nicht wert. Ich kann nur noch als Tagelöhner bei dir arbeiten. Entschuldige bitte, dass ich jetzt komme und so dreist bin und um eine Einstellung bitte. Und der Vater sagt gar nichts. Er umarmt ihn fest. Und das ist das Zweite, was mich an dieser Stelle so berührt. Kein Vorwurf. Und der Vater hätte allen Grund dafür. Keine Moralpredigt. Und er hätte jedes Recht dazu. Keine Geste. Schön, dass du kommst. Aber du weißt schon, wir haben auch ein paar Dinge zu klären. Offensichtlich nur Freude und Glück. Und er lässt seinen Sohn neu einkleiden. Er gibt ihm Ring und Schuhe. Das ist der Ausdruck, er ist wieder als Sohn voll und ganz eingesetzt. Nicht als Angestellter. Es ist so, als wäre nichts geschehen. Obwohl so viel in der Zwischenzeit geschehen war. Ihr Lieben, in diesem Vater leuchtet Gottes Herz auf. Und Jesus hat hier ein Bild von Gott gezeichnet, das für uns manchmal so schwer anzunehmen ist. Aber er möchte uns Folgendes sagen. Er möchte sagen, bitte, wenn du Gott anschaust, wenn du über Gott nachdenkst, dann verstehe, er liebt dich genauso wie dieser Vater in dem Gleichnis. Der hat alles riskiert, um eine innige Beziehung zu seinem Sohn zu haben. Der hat Schmerz ertragen und es auf sich genommen über die Jahre des Wartens. Aber er hat gehofft und gehofft und gehofft, dass der Sohn zurückkehrt. Gott wartet auf dich. Egal, was in deinem Leben jetzt gerade oben aufliegt, was gut läuft oder weniger gut läuft, wie lange du schon weg bist oder ob du ganz dicht dran bist, Gott wartet auf dich. Und er heißt dich willkommen. Und wenn du dich nur ein bisschen ihm zuwendest, dann sagst, oh Gott, Mensch, wenn es dich gibt, oh Scheiße, ist das doof gelaufen, dann rennt dir dieser Vater entgegen. Der wartet nicht, bis du angekrochen kommst, über die Türschwelle dich quälst, dein Sprüchlein aufsagst, sondern nimmt dich in den Arm und sagt, ich bin da. Ich bin da. Du bist willkommen. Nicht nur heute, sondern immer und ewig. Als mein Kind. Und dann gibt es in dieser Geschichte ja noch diesen älteren Sohn. Vermutlich wird er sich ganz ähnliche Wünsche gehabt haben wie sein jüngerer Bruder. Nur ältere Kinder sind meist nicht so forsch. Der hat nie diese Wünsche formuliert. Der hat auch nie den Versuch gemacht, auszubrechen. Der hat das alles nach innen gezogen. Stattdessen hat er also den braven Sohn gespielt, um alles zu tun, seinen Vater zufriedenzustellen. Der ist nicht äußerlich emigriert wie sein jüngerer Bruder, aber innerlich. Immer im Haus des Vaters. Und auch irre weit weg von ihm. Und dann war es wie ein Schlag ins Gesicht, als er hörte, Mensch, dein jüngerer Bruder ist wieder da und der Vater hat das Mastkalb geschlachtet. Da gingen alle Warnlampen an bei ihm. Und er fühlte, wie Verachtung für diesen Vater in seinem Herzen aufstieg. Da kommt dieser Taugenichts. Und alle Demütigungen sind vergessen. Was für ein Schlappschwanz ist mein Vater? Ich rackere mich hier ab, Tag aus, Tag ein und kann es meinem Vater dennoch niemals recht machen. Da fehlt es noch, wenn ich jetzt mich neben ihn an die Festtafel setze und gute Miene zum bösen Spiel mache. Nee, sollen die mal feiern, ohne mich. Das ist mir zu erbärmlich, da möchte ich nicht mit beteiligt sein. Innere Emigration. Und wieder ist der Vater so anders, als man es erwarten würde. Er macht etwas, was für damalige Verhältnisse nicht nur ein Stilbruch war, sondern ein Bruch der Konvention. Er steht auf von der Tafel als Gastgeber und geht raus, um seinen älteren Sohn zu suchen. Und er findet ihn draußen auf dem Feld und wird sofort von dessen Vorwürfen überzogen. Kein Wunder. Vater, wie viele Jahre habe ich dir schon gedient? Ich habe alles getan, wovon ich dachte, dass ich es tun sollte für dich. Ich wollte dir immer ein guter Sohn sein, auf den du stolz sein konntest. Aber du hast mich immer übersehen. Niemals hast du mir ein Böckchen geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein konnte. Aber jetzt kommt der da, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest das Mastkalb. Es ist ungerecht. Diese ganze Not dieses älteren Sohnes, im Haus des Vaters zu sein und ihn doch nicht zu kennen. Immer zu denken, der Vater fordert. Und ich muss pflichtbewusst alles erfüllen. Aber weil ich das Empfinden habe, er sieht das gar nicht, werde ich bitter im Herzen. Und mit einem bitteren Herzen kann man Liebe nicht mehr annehmen, weil man sich schützt. Man ist ja Opfer. Man kann nichts an sich heranlassen. Was also musste oder sollte oder konnte der Vater tun. Anders als bei seinem ersten Sohn konnte er nicht diesen machen, aber zu seinem Herzen reden, und das tut er. Mein Sohn, Kind. Und im Griechischen ist es ein Wort, und das heißt auf Deutsch, altdeutsch formuliert, Kindlein. Das ist eine ganz intime, nahe Beziehung. Mir fällt gerade keine deutsche sinnvolle Übertragung unserer heutigen Zeit ein. Aber vielleicht, du bist doch mein geliebtes Kind und du bleibst es und du wirst es immer bleiben. Warum denkst du von mir, dass ich von dir nur fordere? Warum lebst du in meinem Haus wie einer meiner Angestellten, obwohl du doch mein Sohn bist? Denn alles, was mein ist, das gehört dir doch. Komm, lass uns reingehen und miteinander feiern. Denn wie mein jüngerer Sohn mir willkommen ist, so bist du es doch auch. Jesus lässt dieses Gleichnis offen enden. Wie bei seinem ersten Sohn. Der Vater konnte ihn nicht über die Schwelle schieben oder ziehen. Er konnte nur sein Herz ansprechen und auf die Antwort warten. Und wieder ist das etwas, was Jesus zeichnet, ein Bild von diesem Vater im Himmel, wie er dir und mir begegnen will, damit wir das für uns annehmen können, damit wir darin einen Halt finden können. Wie er diesen älteren Sohn geliebt hat, so liebt der Vater im Himmel dich. Er sucht dich dort auf, wohin du dich zurückgezogen hast. An den Ecken, wo alles grummelt in deinem Herzen und du nur noch Stacheln ausfahren könntest, weil alles so ungerecht ist und das Leben und die Familie und Gott. Er kommt dorthin. Und er wischt nicht alles weg, er bricht deine Stacheln nicht ab, er spricht zu deinem Herzen. Und sagt, mein Kind, klar verstehe ich, wie du dich fühlst. Kann ich dir helfen, eine andere Perspektive einzunehmen? Alles, was mir gehört, gehört dir. Das fühlst du jetzt noch nicht. Aber es ist trotzdem wahr. Gott wartet auf die Antwort deines Herzens, weil du ihm immer willkommen bist und bleibst. Ihr Lieben, zum Schluss von diesen beiden Söhnen ausgehend möchte ich noch zwei kurze Ermutigungen euch mitgeben. Die erste, überwinde deine Scham. Dieser jüngere Sohn, der kam ja frisch aus dem Schweinestall. Wir haben Glück, dass wir in der Stadt wohnen. Aber wenn ich so mal im Urlaub so über Land fahre oder so und dann die Trecker mit der Gülle vor mir und so, dann denke ich, boah. So roch der Sohn. Und der Vater nimmt ihn in den Arm. Es ist dem Vater völlig egal. Aber der Sohn musste es zulassen. Nein, Vorsicht, ich muss mich erst noch duschen. Ich stinke so sehr. Nee, halt Abstand, halt Abstand, halt Abstand. Könnte es sein, dass wir manchmal mit Gott so umgehen? Dass dieser Geruch, der uns anhaftet, uns selber so anwidert, dass wir am liebsten sagen, wir müssen erst wegrubbeln, ich muss mein Versagen erst korrigieren, ich muss diese Gefühle erst in den Griff kriegen, ich muss diese Schuld erst irgendwie bereinigen, ich muss erst mich vor Jesus recht erweisen. Das Evangelium für dich heißt dann, überwinde deine Scham und lass dich vom Vater umarmen. Egal, wonach deine Klamotten riechen oder stinken. Egal. Denn nicht du nimmst dir die neuen Kleider, er gibt sie dir. Er hat seinen Sohn eingekleidet. Und zweite Ermutigung, weite deinen Blick. Dieser ältere Sohn war felsenfest überzeugt, dass er den Vater kennt. Seine Sichtweise ist natürlich die richtige, denn er von den Brüdern lebt ja am längsten im Haus des Vaters. Und er hat gar nicht gemerkt, wie sehr er sich in seiner Sichtweise eingemauert hat, bis das Leben in ihm vertrocknete, bis alles bitter war in ihm. Wie sehr hätte dieser Sohn sich gewünscht, dass der Vater ihn umarmt, und er hätte es gleichzeitig niemals zugelassen. Jetzt tritt er in meine Festung rein, das lasse ich nicht zu. Denn ich bin doch im Recht. Darf ich dich fragen, welches Bild von Gott hindert dich, sein Wohlwollen und seine Liebe anzunehmen? Welche Erfahrungen, die immer noch tief in deiner Seele grummeln? Nicht direkte Vorwürfe, aber so meist so indirekt, dass man sich fernhält von Gott und sagt, nee, bevor das und jenes in meinem Leben nicht wieder ins Lot kommt, kann ich nicht mehr vertrauen, kann ich ihn nicht mehr ranlassen. Wenn Gott mich lieben würde, warum geht es mir dann so, wie es mir geht? Warum muss ich dann das durchmachen, was ich durchgemacht habe? Welches Bild von Gott hindert dich, ihm selbst zu begegnen. Gestehe doch Gott zu, dass sein Herz größer ist als deines. Und verteidige dein Bild nicht mehr, sondern bitte ihn, dir zu begegnen. Willkommen im Vaterhaus. Am Beginn dieser Predigtreihe steht dieses ganz persönliche Zusprechen. Hier vorne haben wir ein Kreuz mit guten Grund. Wenn du jemals zweifeln solltest, ob Gott dich willkommen heißt, dann schau auf ein Kreuz. Da sind die Arme Gottes weit ausgebreitet. Jesus am Kreuz hat die Arme Gottes ausgebreitet für eine ganze Welt. Und auch du lebst in dieser Welt, bist Teil dieser Welt, also auch für dich. Und niemand kann Gott abbringen, seine Arme weit offen zu halten für dich. Niemand. Vielleicht war es die 70. oder 80. oder 100. oder 3000. Predigt. Ich weiß es nicht. Schade wäre es, wenn du so rausgehst, wie du reingekommen bist. Ja, heute wieder Lukas 15, der verlorene Sohn. Toller Text, aber kenne ich schon aus der Kindersonntagsschule. Eben, damit das nicht passiert, eine Ermutigung, eine Einladung, ein Angebot für euch. Wir haben jetzt gleich eine Zeit des Lobpreises. Und während dieses Lobpreises steht das Ehepaar Pürschel dort hinten an der Tür und das Ehepaar Schlichtenberg hier. Und wenn du in deinem Herzen spürst, dass ich möchte mir das ganz persönlich zusprechen lassen, dass du Gott willkommen bist, dann geh doch hin. Es ist auch erlaubt, sich umarmen zu lassen, um diese Liebe, dieses Willkommen Gottes zu spüren. Das Schöne ist doch, dass Gott in seiner Gemeinde lebt und dass er zu dir durch Geschwister redet. Wenn du also zu den Geschwistern hingehst, dann tu es nicht, ja, ich lasse mir mal was sagen, sondern höre, was sie sagen, als redet Gott der Vater mit dir. Du bist mir willkommen. Wirklich. Wenn Gott dir das sagt, wer sollte was dagegen sagen? Und er sagt es, wir haben es in seinem Wort gehört. Also dazu seid herzlich ermutigt, nutzt das. Es ist ein Angebot, keiner muss, aber alle dürfen. Persönlicher Zuspruch. Und manchmal hilft es auch, sich umarmen zu lassen. Eine Frau von einer Frau und ein Mann von einem Mann, alles ordentlich. Zu spüren, dass Gott da ist. Amen.